1, 2, 3, 4.
Du auch noch ganz 1, kurz. 1, 2, 3, 4.
Genau, umso näher tendenziell, umso näher.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Nadja Malley. Hallihallo.
Hallo.
Nadja, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Wie bin ich zum Kabarett gekommen? Wahnsinn, wie lange haben wir Zeit? Doch viele
Umwege. Mach einfach.
Also eigentlich hat alles in der Schule angefangen. Da war ich in der Theatergruppe und in der Schulband.
Okay.
Das heißt, ich habe damals eigentlich schon das gemacht, was ich jetzt beruflich mache, nämlich gespielt und gesungen.
Und warst du damals schon so gut, dass alle gesagt haben, aus dir wird sicher mal was, Kabarettistin, Schauspielerin?
Ja, wirklich? Tatsächlich. Es haben damals sofort alle gesehen. Das ist,
ich kann mir
das
gut vorstellen.
Das, was die ist. Und ich habe auch, seit ich denken kann, wollte ich Schauspielerin werden. Also es gab für mich nie eine andere Option.
Wirklich? Ich wollte das erst später anbringen, aber ich finde, bei dir sieht man das total. Ich finde, wenn du auf die Bühne kommst, das ist immer so wie ein Fisch, der ins Wasser kommt, sagt man immer so. Oder so, wie du dich bewegst. Es ist so angenehm zum Zuschauen, weil das so stimmig ist einfach.
Das höre ich wahnsinnig gerne. Und das war tatsächlich in der Schule so. Ich kann mich erinnern, das erste Lied, das ich auf einer Bühne gesungen habe, ich war 15, 16, war Janis Joplin, Mercedes-Benz.
Wirklich? Okay,
ich meine, cool. Das ist ja kein Lehrerschatz.
Naja, eben.
Und ich bin auf die Bühne gegangen und habe das gesungen, als ob ich nie was anderes getan hätte.
Wie alt warst du da?
Ja, so 15, 16. Und ich habe eine Videokassette davon.
Oh. Okay.
Noch nie gesehen seitdem, aber ich hätte sie.
Ja. Und hast du damals die Janis Joplin schon so cool gefunden oder so als die Ikone verstanden oder einfach nur das Lied gesungen?
Beides.
Ja.
Ich war ein ganz großer Janis Joplin-Fan.
Ah ja. Okay.
Ja, total. Ich meine, ja, 80er Jahre, da war noch ein bisschen das Woodstock-Feeling da und ich war noch so die Generation, die so ein bisschen auf Hippie war.
Ja. Hast du Clarks gehabt, ein Palästinensertuch?
Ich habe ein Palästinensertuch gehabt, abgefuckte Lederjacke, diese weiten Röcke, also wir waren irgendwie so auf Hippie und die Musik hat mir unglaublich gut gefallen und das war sehr schön in dieser Band damals und in der Theatergruppe, da bin ich, das war wirklich so, ich bin aufgeblüht dadurch.
Ja.
Und habe dann eine Schauspielschule gemacht mit 18 und das war eben unglaublicherweise das Graumann-Theater, wo damals der Nirvarani gespielt hat, der Viktor Gerner, der Helmut Wawra, alle waren dort, geleitet von Michael Mohab.
Ja.
Auch ein Grand Seigneur des Simple. Das heißt, das Leben hat mich schon ganz richtig dorthin geschwemmt an das Ufer, wo ich hingehört habe.
Ja.
Nämlich, das Graumann-Theater war ein Theater, wo nur Kabarett und Komödien gespielt wurde. Und dazugehörend gab es diese Schauspielschule.
Und gibt's die noch eigentlich?
Na, die gab's nur ein paar Jahre. Und ich habe dort eben eine Ausbildung gemacht und da Schauspielausbildung. Also da hat alles Mögliche dazugehört, von Fechten bis Ballett, von Steppen bis Singen und Szenisches. Und ich habe damals schon angefangen mit Sketches und mit Kabarett. Okay. Mein Erweckungserlebnis war wirklich in der Schule, jetzt fällt es mir ein, mit 15, Loriot. Da hat uns unser Deutschlehrer, Herr Professor Lux, an dieser Stelle ein großer Gruß, weil der war maßgeblich dafür zuständig, dass wir alle erwachsen wurden, dass wir alle Werte gelernt haben in der Schule.
Okay, solche Lehrer sind total wichtig. Ich habe auch solche gehabt. Ja.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Da, die prägen wirklich. Der hat uns beigebracht, wie wir selbstständig denken, wie wir in Diskussion gehen können. Der hat die Schauspielgruppe geleitet, der ist mit uns verreist, hat und der hat so die Leute gefördert wirklich.
Okay.
Und der hat das in mir gesehen und hat mir da wirklich eine Bühne sozusagen bereitet. Und der hat uns Loriot-Sketches vorgelesen und vorgespielt vor allem.
Ja, selber und, hat gespielt.
Nein, auf Video. Also auf Video damals.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich konnte nicht mehr atmen vor Lachen, wie ich das gesehen habe. Und das ist wirklich, das ist so tief in mir verankert, diese Liebe zum Humor.
Ja. Aber die ist nicht, die ist da nur erweckt worden, oder? Die ist schon irgendwie in dir, diese
die
Liebe.
Die war immer in mir. Ich komme aus einem sehr humorvollen Elternhaus. Und mein Vater ist ja Syrer und im Orient, es wird so viel gelacht. Das ist so eine humorvolle Kultur, das ist ganz unglaublich.
Bist du aber in Wien aufgewachsen, oder?
Mhm. Bin in Wien geboren, aufgewachsen, habe immer hier gelebt.
Mhm. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du das werden willst?
Ich habe großes Glück. Die haben mich immer gelassen.
Wirklich wahr? Das ist doch super.
Das ist wirklich toll. Mein Vater war Arzt, meine Mutter Psychotherapeutin.
Okay.
Und sie haben gewusst, die Tochter,
die wird kein Arzt, wird keine Ärztin.
Na. Die müssen wir lassen, die lassen wir das machen, was sie machen will, weil sie auch sie gesehen haben, das ist mein Schicksal.
Aber das ist doch super. Ich habe übrigens jetzt gerade, wie ich hergefahren bin, einen Podcast gehört, wo es auch drum gegangen ist, auch mit einer Schauspielerin, Caroline Erfurt. Und da haben sie auch kurz drüber gesprochen, wie viel schon angelegt ist in einem und wie sehr man dann eigentlich nur mehr diesen Weg dann nachgeht. Hast du das Gefühl, dass das bei dir immer eigentlich so war?
Es ist bei mir angelegt gewesen. Ich muss aber auch sagen, meine Eltern sind beide auch verkappte Entertainer. Das ist ganz lustig. Also mein Vater hat Tom Jones gesungen, hat Witze erzählt, hat Kartentricks drauf gehabt und hat eben so unglaublich gern präsentiert und gesungen. Mein Vater war so jemand, wenn er in den Raum reingekommen ist, dann war er da. Der Herr Dr. Mallet.
Ja, wirklich. Jo, den so hat wie man du nicht auf die Bühne später.
Ja,
dann.
Genau. Mhm. Okay. Und er hat es geliebt zu singen. Wo ein Mikrofon war, hat er performt. Er hat eine sehr schöne Stimme gehabt. Okay. Und meine Mutter ist auch, natürlich jetzt war sie ja auch viele Jahre Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Österreich und musste natürlich auch sehr viele Reden halten und präsentieren. Sie macht das auch ganz grandios.
Aber dann ist natürlich das Verständnis immer schon da gewesen auch für diesen Beruf bei euch.
Ja, und das große Glück, dass meine Eltern mir den Entfaltungsspielraum gelassen haben.
Ja, das heißt, gehen wir vielleicht einmal nur ganz kurz in die Zeit so mit 15, 16 zurück. Da warst du in einer Band und du hast die Bühne für dich entdeckt und du hast dir gedacht, okay, das ist meine Zukunft. Dann, was habt ihr als Band so gespielt?
Ich kann mich jetzt an ein Lied, ich war da in, oh Gott, was, Lollipop, also so ein bisschen, My Girl Lollipop und Psycho Chicken haben wir gemacht, ich weiß nicht mehr so.
Okay, aber weniger Hippie-Lieder eigentlich dann.
Weniger Hippie-Lieder, so, es war eher sowas damals an Pop. Ich meine, Petticoat, Lollipop-Sachen, die sind aus den 50er Jahren, wir haben so querbeet eigentlich gesungen, was uns Spaß macht. Ich kann mich erinnern, ich habe Susan Vega, My Name is Luca, habe ich gesungen.
Das ist aber ein tolles Lied.
Und ich habe aber leider mir die Stimme ruiniert. Ich habe mit 15, 16 grobe Stimmprobleme bekommen. Das habe ich eigentlich überhaupt auch noch nie großartig erzählt oder ich setz das auch nicht in den Vordergrund. Und das kann man sich sicher alles nicht vorstellen, wenn man sich heute anhört, was ich mache, weil die Stimme ist eigentlich mein Hauptinstrument und meine Stimme war um die 15 Jahre hin. Also ich habe als Jugendliche bin ich zum Arzt gegangen, zum Logopäden, jede Woche. Ich hatte, die Stimmbänder haben nicht geschlossen und ich hatte Ödeme und das war ganz schlimm. Ich glaube, ich habe ganz viele psychische Probleme in die Stimme reingepackt.
Okay.
Was man halt so macht, ja. Alles, was man unterdrückt, quetscht man in die Stimme rein. Und es war ganz schlimm für mich, weil die Ärzte haben mir damals gesagt, ich werde nie Schauspielerin werden können und ich werde auch nie singen können. Die haben gesagt, ihre Stimme ist kaputt, seien sie froh, weil man sie überhaupt noch hört, wenn sie reden.
Wirklich wahr?
Und das war ganz, also meine ganzen Träume, also ich habe so viel geweint. Ich glaube, ich habe wegen kaum was so viel geweint in meinem Leben wie wegen meiner Stimme, die so viele Jahre lang kaputt war.
Und wie ist es dann wieder geheilt?
Im Laufe, also ein Jahrzehnt lang war mal gar nichts. Ich war auch die Einzige, ich war in der Schauspielschule, ich konnte nicht Gesangsunterricht nehmen. Ich konnte keinen Stimmunterricht nehmen, es ging nicht, meine Stimme war hin. Und das ist mit ungefähr Mitte, Ende 20 habe ich dann wieder Mut gefasst und habe mir Gesangslehrer gesucht. Und das war aber eher so Gesangspsychotherapie. weil ich mit jedem ein Stückchen mehr dieses Trauma loslassen konnte, Techniken lernen konnte, damit umgehen lernen konnte, dass meine Stimme halt all diese Erinnerungen und diese Probleme hat. Und ich habe wirklich erst mit Mitte 30, unglaublicherweise, also wirklich, als ich angefangen habe mit Solo, ist das langsam wirklich halbwegs ausgeheilt gewesen. Und es bleibt natürlich immer dieser Imprint, diese Erinnerung in mir, weil es so, ich habe Jahre hinter mir, damals 16, 17, 18, 19, wo ich jeden Tag Stimmübungen machen musste und einmal alle zwei Wochen zum Logopäden gehen. Es war unerträglich, weil die Stimme ganz lang kaputt war. Und seitdem weiß ich, dass das, wo der größte Schmerz ist, das kann der größte Schatz werden.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil dadurch hast du natürlich eine sehr enge Verbindung zu deiner Stimme jetzt mittlerweile. Mhm. Oder wenn man an so etwas so stark arbeitet oder so viel arbeitet, dann kriegt man ja einen ganz besonderen Bezug dazu. Und das war bei dir dann so.
Genau. Also ich habe die tiefsten Monster, die Stimmmonster habe ich kennengelernt. Und ich habe das Tal durchschritten mit allen Tränen, die dazugehören, ja.
Okay, wow. Und du würdest sagen, dass das psychische Ursachen gehabt hat? Ich möchte jetzt gar nicht zu weit vordrängen, aber es hat sich eigentlich noch einer sehr schönen Kindheit angehört, was du gerade beschrieben hast. Aber da kommen natürlich dann wie in jedem Leben halt verschiedene Dinge dazu und das hat sich bei dir in der Stimme dann ausgedrückt.
Genau, also es gab durchaus sehr große Themen in meinem Leben, sehr schwierige Themen. Okay. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, mit sich ausdrücken und es rauslassen. Und das geht nicht mit 15, 16. Da kann man sich noch nicht so gut ausdrücken. Und was soll ich machen? Ich habe die Themen gehabt und da findet man noch keinen Kanal. Ja, was soll ich wegatmen oder was? Also ich habe es halt einfach all diese Spannung, die ich hatte, in die Stimme gelegt und sicher auch dadurch eine falsche Stimmführung gehabt. Und das ganze Konglomerat daraus war wirklich sehr, sehr schwer.
Verstehe. Okay. Aber du hast immerhin, einmal nur ganz kurz vielleicht, du hast immerhin in einer Band gesungen.
Ja, draufgedrückt ganz viel. Aha. Irgendwie ist es sich ausgegangen, aber ich habe danach immer chronische Heiserkeit und wirklich Halsweh und so ein Gefühl, dass da, was, ob das da reißen würde im Hals und als ob das ganz viel Kraft braucht, das zu stemmen, dass ich mich ausdrücken kann. Es war sehr schwierig, muss ich wirklich sagen.
Aber nichtsdestotrotz, du bist dann auf der Schauspielschule genommen worden. Da hat sich eine Aufnahmeprüfung gegeben oder so. Und da war das kein Thema mehr dann, für die Aufnahmeprüfung zumindest.
Für die Aufnahmeprüfung nicht, aber währenddessen war das halt so, ich konnte nicht wirklich Gesangsunterricht nehmen. Es ist mit meiner Stimme nicht ausgegangen. Man hat das hingenommen, weil es sonst alles irgendwie sehr erfreulich war. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich durfte dann schon, bitte, ich habe bei dem ersten Theaterstück mitgespielt, das der Nirvarani inszeniert hat.
Wirklich?
In Dario Fo, da war ich da habe ich mitgespielt.
Okay, das ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Und das heißt, parallel zur Schauspielschule hat man am Graumann Theater dann gespielt auch.
Mann nicht, ich durfte, weil man halt, weil die halt schon gesehen haben, die hat Talent fürs Lustige. Und das war natürlich eine große Ehre für mich, damals mitzumachen. Und es gab damals auch Graumanns Nightmare. Das hat der Michael Mohr, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig mich erinnere, ins Leben gerufen. Und das war, Mama mia, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich glaube einmal im Monat, so eine Nachtvorstellung, da haben wir, ich durfte mitspielen, und da haben wir eine Stunde vor dem Auftritt oder eine halbe Stunde davor den Text bekommen und das war so eine halb spontan szenische Lesung von Sketches. Und ich habe schon damals gemerkt, Wahnsinn, das ist ja total meins, das Lustige. Also das da blühe ich in. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ich habe mich schon gesehen als Medea und Gretchen. Und das Tragische ist schon was mir sehr liegt. Aber irgendwie, wenn ich zurückschaue, ich habe in meinem gesamten Leben nur lustige Sachen gemacht.
Ja, weil es offensichtlich so gut funktioniert hat.
Ja, so ist es.
Ja, und man sagt doch immer, oder? Stimmt es nicht, für Schauspieler, die Komödie ist das schwierigste Fach?
Ich sehe das genauso.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen traurig, dass es teilweise nach außen hin nicht so gesehen wird, weil die Leute glauben, ja, der Onkel Karli macht einmal lustige Witze, ja, das, ja, ist ein, das ist ein Kabarett, da sollst du mal kommen zu uns, da kommst du ein Kabarett. Weil ich mir denke, nein, da gehört ein bisschen mehr dazu.
Ja, aber ganz sicher sogar.
Oder das erlebst du doch auch,
ja,
oder?
Ja, sicher. Klar, nicht sicher, zu uns ins Büro musst du mal kommen oder aus der Kabarett. Das hört, glaube ich, jeder irgendwann.
Genau. Ja. Aber da muss man ja dann auch was damit machen, mit dem, was man, ja, da erlebt, natürlich. Und das wird vergessen.
Natürlich. Na, ich habe das ja nur von niemandem gehört, dass der Onkel Karli dann tatsächlich auf die Bühne geht und das hat gleich funktioniert, oder? Die Geschichte gibt's nicht.
Nein, nein. Gibt's nicht. Nein.
Wer waren dann deine Vorbilder so in der Zeit, wo du das Gefühl gehabt hast, das lustige Fach ist so meins? Hast du dich dann so orientiert, vielleicht damals schon an Michael Niavarani oder an Loriot zum Beispiel?
Ich habe mich, also mein großes Vorbild an schon.
Und sorry, dass ich da jetzt kein weibliches Vorbild nenne, aber wen hätte es damals schon gegeben?
Absolutely Fabulous gab es damals, ah, ja, in meinen, okay, 20ern. Mhm. Die habe ich wahnsinnig geliebt. Mhm. Ein englisches Komikerinnen-Duo, mhm, die immer noch einfach grenzgenial sind. Aber tatsächlich meine großen Vorbilder und schon als Jugendliche war Jerry Lewis.
Wirklich?
Also, ah, bitte. Okay. In Dean, mhm, Martin war ich verknallt. In Jerry Lewis habe ich einen Seelenverwandten, mhm, gesehen. Mhm. Also Jerry Lewis ist für mich ein Gott gewesen.
Ja, ja, zweifellos. Okay.
Also, mhm, Jerry Lewis war eigentlich mein großer Seelenverwandter und mein Vorbild. Und ich, also wir haben damals auf Video, mhm, die, mhm, Filme aufgenommen und ich weiß nicht, wie oft ich mir ununterbrochen habe ich mir seine Filme angeschaut und zurückgespult und noch einmal die Szene und zurückgespult und der hat mich, okay, zutiefst beeinflusst und was ich jetzt mache, ist sehr stark, mhm, auch Physical Comedy und das, ja, ist ganz stark durch Jerry Lewis beeinflusst.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also mir leuchtet das gerade total ein. Wenn ich mir deine Figuren auf der Bühne anschaue und ich sehe Jerry Lewis daneben, dann passt das total gut zusammen, finde ich. Ja, jetzt, was du sagst, total. Ja. Ja. Aha, aha. Und wie ist das dann weitergegangen? Du hast die Schauspielschule dann irgendwann fertig gehabt und nebenbei am Graumann Theater gespielt, aber noch kein eigenes Programm zu der Zeit, oder?
Nein, nein, ganz lange noch nicht. Obwohl, ich war dann fertig mit der Schauspielschule, mhm, und dann ist man halt da. Aber, mhm, es ist der Welt heute wurscht.
Ja,
ja, ja. Mhm. Damals gab es auch noch kein Facebook oder irgendwas. Du, mhm, denkst dir, ja, aber jetzt bin ich aber dann, ich stehe zur Verfügung. Wo sie ist? Komisch, jetzt hat sich gar nicht so viel, mhm, getan. Dann habe ich mit Freunden gemeinsam, war ich in einer, so einer freien Theatergruppe. Das war jetzt auch jetzt nicht irgendwie mega. Es war, mhm, wir haben tolle Produktionen gehabt. Die Hall- und Wachs-Kompanie rund um Andi Hallwachs. Mhm. Das war, wir haben grandiose Produktionen gehabt. Und dann habe ich halt nebenbei in meinen 20ern Jobs angenommen, damit ich, ah, halt, ja, irgendwie so, was, mhm, weiß ich, Kellnern und, mhm, Nachhilfe und was weiß ich.
Okay, so klassische Nebenjobs.
Einfach. Klassische, mhm, Nebenjobs, weil das war jetzt nicht so rühmlich, meine Karriere, und ich war ein bisschen ratlos, was macht man da, das ein oder andere Vorsprechen, hat nichts funktioniert. Und dann, ich glaube, das ist das erste Mal, Rudi, dass ich das so öffentlich erzähle. Aber ich erzähle jetzt wirklich, wie ich zum Kabarett ganz, ja, konkret, bitte, gekommen, mhm, bin. Ich habe diese Werbejobs, so, hallo, hast du 2 Minuten Zeit für Umweltschutz, diese Keiler. Mhm. Mhm. Ja, ich habe das einen Sommer lang gemacht,
ja,
und ich fand das entsetzlich, den Beruf. Also das war, ja, fand ich entsetzlich. Ich bin vom Prinzip eher introvertiert. Ich gehe, mhm, da nicht auf Leute zu. Ich bin, mhm, ich war völlig falsch für den Job.
Okay.
Und habe mich da durchgequält durch einen Sommer. Und habe Alf Poyer kennengelernt.
Nein.
Der Alf Poyer, der damals,
jetzt
noch nicht Alf Poyer war.
Mhm, mhm, okay.
War das, mhm, noch nicht.
Ja.
Und er ist einer der wenigen, mit denen ich dann wirklich ins Gespräch gekommen bin.
Mhm.
Und dann hat er mir erzählt, er wird jetzt Kabarett anfangen und macht seine CD. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, das finde ich so toll. Und
aber du hast ihn vorher nicht gekannt.
Niemand hat ihn gekannt. Er war noch nicht,
ja,
Alf Poyer.
Aber ihr seid ins Gespräch gekommen als Fremde ursprünglich.
Ja, als, okay, Fremde. Mhm. Absolut. Mhm. Er hat es lustig gefunden, wie ich ihn angesprochen habe.
Ja.
Er hat, mhm, Witze gemacht. Ich habe Witze gemacht. Mhm. Wir haben dann einen Kaffee getrunken. Ich dachte mir, schau, eine nette Bekanntschaft da. Mhm. Super. Mhm. Und wir haben so nett geplaudert. Und dann hat, ja, er mir eben erzählt, Und ich habe gesagt, wie, Kabarett, hauptberuflich, das machst du jetzt? Aha. Und ja, ja, ich nehme jetzt meine erste CD auf und ich so, ja, ich sing auch. Also mit kaputter Stimme, aber ich sing auch. Und darf ich dein Background singen, bliblablo. So sind wir in Kontakt gekommen. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, ja, dann mach doch auch Kabarett. Ich mir, ach so, ah ja, stimmt, na dann mache ich doch auch Kabarett.
Wirklich?
Ja. So?
Wirklich? Das ist eine gute Geschichte.
Dann habe ich gesagt, ja, aber Alf, wie macht man da, also wie fängt man da an? Und dann hat er empfohlen, versuch's doch beim Grazer Kleinkunstvogel. Versuch einmal irgendwo anzufangen, 15 Minuten lang.
Ja.
Naja, dann habe ich meine Kollegin und Freundin, die Valerie Bolzano, gefragt, weil ich wollte es nicht alleine machen.
Ja.
Und dann waren wir ein Duo, Bolzano und Malé. Und dann haben wir
uns von der Schauspielschule gekannt.
Schauspielschule, genau. Und wir waren auch gut befreundet und haben total den gleichen Humor gehabt. Und dann haben wir uns mal angeschaut, was gibt es denn jetzt an Kabarettistinnen? Und dachten uns, ja, da haben wir Platz, das machen wir jetzt.
Okay.
Und ich kann mich erinnern, für die ersten 15 Minuten, also für den Grazer Kleinkunstvogel, diesen Wettbewerb, Kabarettwettbewerb, da haben wir damals uns überlegt, ja, wer schreibt uns da die Sketches? Und dann haben wir ein paar, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben ein paar männliche Kollegen gefragt, ob sie uns was schreiben. Und das hat uns dann überhaupt nicht getaugt. Dann haben wir gedacht, na ja, gut, dann schreiben wir uns halt selber was.
Ja.
Und so hat es angefangen, dass wir uns selber einfach unsere Sketches geschrieben haben. Und wir haben dieses Kabarett-Duo gegründet und wir sind tatsächlich aufgetreten mit dem Glatzer, ja genau, Legasthenikerin, Glatzer Kreinkunst, Flogel. Und wir haben nicht gewonnen, aber,
aber es hat sich abgezeichnet, dass das funktionieren könnte.
Genau,
Na bitte.
Und dann hat uns recht bald ein Management angesprochen und dann haben wir 4 Jahre lang wirklich erfolgreich, sind wir durch die Lande getingelt und haben 4 Jahre lang als Bolzano und Malé mit mehreren Stücken Kabarett gemacht.
Mit einem selbstgeschriebenen Programm?
Mit selbstgeschriebenen Programmen, der Andi Hallwachs hat Regie gemacht und das war super.
Ja, das klingt doch im Grunde noch einen sehr guten Einstieg.
Dann. Ja, total. Ja. Also wirklich von Anfang an funktioniert, weil sowas wie uns gab es damals noch nicht.
Ah ja, das kann natürlich sein. Ein Frauenduo, ein weibliches Duo.
96, glaube ich, war das. 96.
Ja, okay.
Recht süße. 24, 25 und
Und du warst sozusagen eigentlich ein bisschen am Ziel, kann man sagen. Du warst du warst auf der Bühne als Komikerin und hast leben können davon, nehme ich mal an.
Ja, es war damals jetzt noch nicht, dass wir so wahnsinnig gut verdient haben, aber es hat wirklich trotzdem, ich konnte davon leben, wir beide. Wir hatten dann auch eben das Management und wir haben damals schon, weil wir so ähnlich sind, die Valerie und ich, diese krassen Figuren gemacht und das gab's eben noch nicht.
Ja, ja.
Und das war wirklich wunderschön. Also war eine ganz tolle Zeit.
Das klingt super. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ist denn das mit Alf Breuer weitergegangen? Habt ihr euch öfter gesehen? Hast du jetzt noch Kontakt zu ihm?
Jetzt habe ich keinen Kontakt, aber in der Phase damals, wie das alles anfing, haben wir tatsächlich noch einen Sommer lang gemeinsam gekellnert, weil wir beide noch nichts mit Kabarett gerissen haben. Auch. Ja, wir haben gemeinsam gekellnert. Und ich kann mich erinnern, ich fand ihn ja von Anfang an grandios und ich habe noch ein paar Sachen, die er mir damals gebastelt hat.
Wirklich?
Beziehungsweise nicht mir, sondern die er gebastelt hat und mir hat er dann das ein oder andere geschenkt.
Aha, okay.
Und ich war dabei bei seinen ersten Auftritten.
Echt wahr?
Ja. Aha. Weil ich mir dachte, jetzt schaue ich mir mal an, was da, Alpsommer. Und das war damals schon so eigen und so schräg.
Ja, ja.
Und ich habe dann zugeschaut, wie er megamäßig abgehoben hat neben mir. Ja. Ja, bei mir ist es immer schön stetig, hat das gut funktioniert, aber bei der Alf ist wirklich wie eine Rakete nach einiger Zeit lang abgehoben. Und dann hat man sich irgendwie aus den Augen verloren.
Ja, okay.
Aber immer, wenn ich ihn jetzt noch sehe, freue ich mich und ich denke mir, ja, Alf, dass ich dich damals
das ist ja guter Zufall,
auf der Straße beim Werben, hallo, hast du 2 Minuten Zeit für Umweltschutz oder für mich, Klimper, 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 dass wir da ins Gespräch gekommen sind, das hat, also mein Leben, also man denkt sich, Wahnsinn, ist das alles orchestriert.
Ja, verstehe schon. Und du selber bist ja mittlerweile auch extrem breit aufgestellt. Ich hab's mir mal so, aufgeschrieben. Du bist Kabarettistin, Sängerin, das haben wir schon besprochen. Du bist Autorin, du hast ein Buch geschrieben. Du bist, du hast eine Kolumne im Kurier als Autorin. Du bist Trainerin mittlerweile für Achtsamkeit und nur ein paar Dinge kommen wir vielleicht noch drauf. Du bist Regisseurin und du malst sogar. Ich glaube, das war jetzt alles, oder?
Ja, Wahnsinn. Malen ist eher kritzeln, aber.
Ja, aber doch, es kommen sehr ansprechende Dinge dabei raus. Also das sind so 6, 7 Betätigungsfelder und alles funktioniert eigentlich total gut.
Ich liebe alles, was mit meinem kreativen, künstlerischen, mit einem kreativen Ausdruck zu tun hat. Das will alles irgendwie raus und das war schon früh so, dass ich am Anfang, wie ich mir überlegt habe, wie macht man Kabarett, wie mache ich das, was ist überhaupt mein Stil, dass mir dann die Leute gesagt haben, mach eine Figur, dann bist du als die bekannt und ich habe mir immer gedacht, ich will das nicht, ich habe so viel, es ist wirklich mein Motto, ich bin viele und die wollen alle raus.
Ja.
Das ist wirklich mein Motto und ich sehe das aber auch bei ganz vielen Kreativen, dass sie dann auch plötzlich eine Ausstellung machen oder auch plötzlich ein Konzert haben oder ein Buch schreiben.
Ja.
Wenn wir uns damit beschäftigen, dann will das auf vielen Kanälen raus, das Künstlerische.
Du arbeitest seit einiger Zeit als Trainerin. Seit wann machst du das jetzt da genau?
Also eigentlich nebenbei seit 8, 9 Jahren. Das hat sich immer so ergeben, so Kreativitätstraining, so Firmentrainings oder Körpersprache. Mhm. Irgendwie so, war aber eher kein Fokus drauf.
Ja, weil genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen und vielleicht liege ich falsch, aber so ein bisschen aus der Entfernung ist mein Eindruck, dass das ein bisschen wichtiger geworden ist für dich oder in deiner Arbeit generell. Die Arbeit so mit Dingen wie Achtsamkeit, Spiritualität und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch der Kern von dem, was du als Trainerin vermittelst, oder?
Absolut. Also ich habe nennen wir es mal die Auszeit, die uns da alle ereilt hat im letzten Jahr, die habe ich optimal für mich genutzt und habe eine Achtsamkeitstrainer-Ausbildung gemacht.
Ach so, du hast richtige Ausbildung.
Genau, ich bin jetzt Trainerin, also zertifizierte Trainerin für Mindfulness in Organisationen.
Okay.
Und habe es geliebt, weil das Thema Achtsamkeit, ich habe den Namen vorher nicht so gekannt.
Ja, aber mittlerweile hört man es ja.
Ja, ein Modebegriff.
Ja, genau. Aber das würde mich jetzt natürlich schon ein bisschen interessieren. Erklär du doch einmal diesen Begriff, den man ständig hört. Was ist es denn eigentlich, Achtsamkeit?
Ja, ich glaube, das ist sehr überladen, weil die einen glauben, oh Gott, hat mit Erleuchtung zu tun, ich muss jeden Tag 2 Stunden auf der Yogamatte hocken und die anderen denken sich esoterischer Schaß. Also Achtsamkeit ist für mich eigentlich eine wohlwollende, bewusst ausgerichtete Aufmerksamkeit. Also stell dir vor, deine Aufmerksamkeit ist so wie eine Taschenlampe und du richtest es ja eigentlich andauernd irgendwo hin. Ja,
ja, okay.
Und das geht darum, das bewusst zu machen und wohlwollend. Das heißt, eine innere Einstellung der Freundlichkeit.
Sich selber gegenüber.
Sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Wir versuchen dann in der Achtsamkeitspraxis möglichst wenig zu bewerten. Mit Betonung auf möglichst wenig, weil der Geist bewertet. Ununterbrochen sagt, das mache ich, das mache ich nicht. Wir versuchen da zu einer Balance zu kommen, zu einer Ruhe zu kommen, zu einer Ausgeglichenheit zu kommen. Und Achtsamkeit geht von bis. Achtsamkeit kann als Stressprävention genutzt werden, ja, weil es wirklich Gott sei Dank wissenschaftlich erwiesen ist und Studien gibt. Also es gibt kaum eine Disziplin, die so gut erforscht ist wie die Achtsamkeit, auch interdisziplinär, von Neurowissenschaften bis Psychologie, dass es unglaublich tolle Auswirkungen von Achtsamkeit gibt. Die Benefits von Stressprävention gegen Burnout, Depression, es stärkt das Immunsystem, was sind die Benefits? Du kannst lernst Fokus zu halten, du machst was für deine Resilienz, Vitalität. Also das sind alles Themen, die ganz wichtig sind. Das heißt, du kannst es wirklich als ein, ich sag mal, weltliches Werkzeug nehmen für Stressprävention, dass es dir besser geht. Du kannst es aber auch wirklich stretchen in Richtung Meditation, Bewusstheit, Bewusstseinsschulung.
Okay. Und du für dich persönlich, wenn du jetzt nicht Trainerin bist, wie nutzt du es? Du bist, wenn ich richtig liege, doch eine sehr spirituelle Person.
Genau.
Ja.
Ja, das war ich immer. Mhm. Und für mich hat das wirklich, es gibt nichts Bodenständigeres als Spiritualität für mich persönlich.
Ja.
Und für mich hat Achtsamkeit, das ist endlich ein Begriff für das, was ich immer schon gemacht habe und für das, was ich immer schon war oder was ich immer schon sein wollte. Das ist ein bisschen mitbekommen, was ist, einfach spüren. Sich selber spüren und den anderen spüren. Das ist eigentlich wahnsinnig bodenständig. So,
eigentlich
was ist gerade bei mir los? Ist Achtsamkeitspraxis. Mhm. Aha, jetzt sitze ich wieder da wie ein Kipferl. Ma, jetzt tue ich mich wieder aufrichten. Aha, der Atem biegt irgendwo. Das heißt, ich kann achtsam sein auf den Körper. Was passiert gerade in meinem Körper?
Ja.
Und wenn ich das nicht spüre, kann ich ja nichts verändern.
Ja.
Also wenn
ja.
ich nicht wahrnehme, was in meinem Körper los ist, kann ich ja nicht in, kommunizieren mit meinem Körper. Das heißt, ich kann spüren, was ist im Körper los. Ich kann wahrnehmen, was ist in meinen Gedanken los. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag und was macht das mit mir, meine Gedanken?
Ja, okay.
Ich kann wahrnehmen, was ist in meinen Gefühlen los? Wie geht's mir wirklich? Was ist denn da emotional wirklich los? Und wenn ich Zugang zu mir habe und mich spüre, erst dann kann ich überhaupt wahrnehmen, was in dir los ist.
Ja, also einfach einmal das ernst nehmen, was man spürt. Konnte man sagen.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Ich meine, wenn man sich da anschaut, die Zahlen von heute, Stress, Burnout, wie viele Leute depressiv sind, was wir für einen Medikamentenkonsum haben, ich glaube, da braucht man nicht hellsichtig sein, um zu sehen, Ujegel? Ich glaube, da haben wir uns vergoogelt bei manchen Themen. Und wenn man sagt, kurz einmal innehalten, ein bisschen Pause machen, drei Atemzüge lang, einfach mal schauen, was ist denn bei mir eigentlich wirklich los? Ich meine, das ist ja das Gegenteil von esoterisch, das ist total mit dem Leben verbunden, wie ein Baum verwurzelt sein im Leben.
Ja, so ein zweites wichtiges Wort bei dir ist dann auch noch Selbstliebe. Ich glaube, davon handelt der Buch im Wesentlichen. Das ist aber mit Achtsamkeit verwandt, könnte man schon so sagen.
Ja,
oder?
Ich denke schon. Ja, es hat alles irgendwie mit im weitesten Persönlichkeitsentwicklung oder mit ich, mit mir, Arbeit mit mir zu tun. Und genau, mein Buch heißt ich lieb mich nicht, wie ich mir selbst zur besten Freundin werde. Mhm. Und mit Betonung auf werde, weil das ist ein andauernder Prozess. Okay. auch nicht abgeschlossen ist. Und das war irgendwie sehr schön. Ein Verlag ist auf mich zugekommen, Styria Verlag. Das ist natürlich juhu, wenn so eine Anfrage bekommt, möchten Sie ein Buch schreiben? Und ich so, ja, Wahnsinn, unglaublich gerne.
Und ist das Thema dann von dir gekommen?
Genau, es sollte ein Buch sein, das Frauen anspricht.
Ja.
Und ich dachte mir, naja, womit haben wir denn alle zu tun? Mit der Selbstakzeptanz. Nicht nur Frauen, auch Männer. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir…
Ganz sicher, das kann ich dir schon so bestätigen. Na,
oder?
Klar, na sicher.
Es scheint aber irgendwie so, als ob es nur so ein Frauenthema wäre. Ist es aber überhaupt nicht. Es ist ein menschliches Thema.
Ja.
Weil wir alle, vielleicht die Männer sogar noch mehr, so viel Druck haben, wer wir zu sein haben. Also du musst so und so und so sein, du musst das und das ist männlich, das ist weiblich, das ist falsch, das ist richtig.
Ja. Eindeutig. Ja, na, das betrifft vielleicht in unterschiedlichen Facetten, aber ganz sicher Männer und Frauen.
Ja, genau. Alle Menschen, kann man sagen.
Genau.
Und dann habe ich das Thema gewählt und habe dazu lustige Geschichten aus meinem Leben genommen, privat und was man halt so als Kabarettistin erlebt. Und aber auch, das ist so lustig, ich habe konkrete Übungen reingeschrieben und Impulse. Und jetzt im Nachhinein sehe ich, ich habe ein Achtsamkeitsbuch geschrieben, aber ich habe es nicht gewusst, dass es ein Achtsamkeitsbuch ist.
Ja, also drum, das hängt schon sehr stark damit zusammen.
Ja, total. Ja. Auch da wieder, was denke ich über mich eigentlich? Mir bewusst zu werden, was sind eigentlich meine Gedanken über mich und stimmt das eigentlich? Und ich denke, wir machen am Handy ganz viele Updates, aber bei uns selber machen wir zu wenige Updates. Ja, vielleicht denkst du noch was über dich, was du vor 5 Jahren wirklich über dich gedacht hast und heute aus Selbstverständlichkeit, aus Gewohnheit, denkst du dir noch immer, na, ich kann das nicht oder na, ich bin das nicht. Mhm. Aber vielleicht ein Update machen, vielleicht hast du dich schon total verändert oder vielleicht gibt's was, was noch besser zu dir passen würde, was du über dich denkst. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch, und jetzt werden viele vielleicht abdrehen, weil ich habe den NLP-Master schon lange gemacht.
Aha, okay.
Und bei NLP, ich sag immer dazu, mit einem Buttermesser kann man an sich ein leckeres Butterbrot streichen oder jemanden ritzen.
Ja, ich kenne das Bild, ja.
Ja, also es kommt darauf an, Gebrauch oder Missbrauch.
Ja, genau. Mhm.
Und da habe ich schon früh gecheckt, unsere Glaubensmuster. Das ist unsere Programmierung.
Ja.
Und was denken wir da eigentlich die ganze Zeit über uns und über die Welt und was macht das mit uns und will ich das über mich denken? Ich kann das nicht, ich bin ein kleines Lulu.
Ja,
genau. Macht das Sinn? Komme ich weiter mit dem Leben oder, oder möchte ich vielleicht was anderes?
Mhm. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Hat das dein Spielen, dein Schreiben beeinflusst da, NLP?
Auf jeden Fall.
Ja, schon.
Ich denke, all diese Übungen und diese ganzen Ausbildungen, die wir machen, sie verändern den ganzen Menschen und unseren Blick auf die Welt. Ja. Also seit ich mich mit NLP beschäftigt habe, habe ich das einfach verstanden, was diese unbewussten Programmierungen mit uns machen. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ja, ja. Und vor allem habe ich gelernt, diese Glaubensmuster und Glaubenssätze rauszuhören bei anderen und bei mir.
Ah,
und
das
verändern.
Ist doch spannend.
Und zu verändern bis zum gewissen Grad.
Kannst du Leute besser lesen jetzt dadurch?
Aha. Auf jeden Fall.
Okay.
Aber das mache ich deswegen, um ihnen näher kommen zu können, sie zu verstehen und in Wertschätzung.
Genau, das haben wir dort beim Messer wieder. Aber grundsätzlich, du entdeckst bei den Leuten verschiedene Muster, wie du sagst, und kannst die dann schon irgendwie deuten. Okay.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Freundeskreis kommen ganz viele mit ihren Themen zu mir, weil sie wissen, dass sie von mir wirklich Tipps bekommen, die jetzt nicht nur, oh je, das ist ja bei dir, sondern wirkliche Impulse, die möglicherweise wirklich weiterhelfen können. Manchmal muss man auch einfach die Klappe halten und einfach nur zuhören und da sein, bitte.
Ja, das unterstreiche ich auch. Genau. Und du selber, wie gehst du selber mit so Dingen dann letztlich um? Hast du so Rituale, um dich abzudaten?
Ja, nämlich sitzen und wahrnehmen, was ist.
Ja.
Meditieren. Ich arbeite gerne mit Visualisierungen, auch teilweise mit Affirmationen, aber gar nicht mal so viel Affirmationen. Es ist eher so, ich versuche mit mir zu sein, was auch immer gerade da ist.
Also in sich hineinhören.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich versuche das zu nehmen, was gerade da ist. Es gibt einen wahnsinnig schönen Satz von einem Gestalttherapeuten, der heißt, alles was ist, darf sein und alles was sein darf, kann sich verändern.
Okay.
Weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich akzeptiere, dass es so ist, dann resigniere ich ja quasi. Ja. Und dann kommt eine Kämpferin in mir und sagt, nein, ich will es aber nicht. Aber jetzt habe ich irgendwie verstanden, dass das, was ist, erst einmal sein darf. Dass dieser Widerstand, den ich gegen was habe, wir sind ja andauernd im Widerstand, das Leben soll nicht so sein, wie es ist.
Ja, ja.
Komisch, das Leben gewinnt immer. Das Leben macht trotzdem, was es will. Ja. Auch wenn es die kleine Nadja voll blöd findet.
Ja, okay.
Und dass das die erste Stufe ist, dass du sagst, jetzt entspanne ich mich mal in das hinein, was ist. Und selbst wenn der Zorn und Widerstand in mir ist, dann akzeptiere ich, dass der Zorn und Widerstand ist. Darf ja alles da sein.
Ja.
Ich bin halt noch nicht erleuchtet.
Ja.
Du, frag mich nächste Woche, vielleicht bin ich bis dahin entleuchtet. Ja, eher entleuchtet. Okay. Entleuchtet, ich bin entleuchtet.
Das ist eigentlich auch ganz gut, ne?
Entleuchtung.
Aber ist, wenn wir jetzt schon bei diesem Wort sind, ist Erleuchtung schon so ein Begriff, den du theoretisch anstreben würdest?
Also Erleuchtung heißt Bewusstheit.
Ja.
Und Bewusstheit ist etwas, was eine große Sehnsucht in mir ist, ja.
Okay, verstehe. Wenn ich dich jetzt so frage, woran glaubst du oder was ist der Sinn des Lebens, was würdest du sagen?
Es ist mir wurscht, weil ich mache aus jedem Moment das Beste. Das ist eine wahnsinnig schwere Frage. Ich kann jetzt natürlich erzählen, was ich gelesen habe. Ich kann schöne Sätze formulieren. Der Sinn des Lebens, schau, überlege mal, wie es jetzt wäre, nicht zu leben. Überlege mal, jetzt das Leben zu verlieren. Und der Anteil in dir, der da am Leben hängt, Das ist der Sinn des Lebens. Das Leben selber will leben. Der Anteil in dir, der leben will, das ist der Sinn. Sonst wäre es uns ja allen wurscht, wenn, also wenn ich mir überlege jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ich sterbe jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht, das ist wirklich, es heißt natürlich, dass wir uns entwickeln, dass wir weiter, das weiß ich gar nicht, ich kann es, also was würde die Nadja sagen? Der Sinn des Lebens ist zu leben, weil das Leben leben will.
Mhm. Okay.
Und lachen, bitte, ja, um Gottes Willen. Und Kaffee trinken.
Ja.
Und Gin Tonic.
Kannst du deine Wohnung so beschreiben, als würdest du sie das erste Mal sehen?
Gut, dann erinnere ich mich mal. Wie ich reingekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, das ist hoch, das ist groß, hell. Da kann ich atmen. Das ist sonnendurchflutet. Schau, now we're talking, ja, und ja, die Sonne richtig kommt. es ist viel Holz, es ist freundlich. Es ist eine Wohlfühlwohnung.
Total, das kann man schon so sagen.
Kannst du auch sagen. Mhm. Ich habe eine schöne Terrasse. Und jetzt draußen, warte mal, wir hören gerade, der kleine Leo quäkt. Das sind die Nachbarn. Der Leo ist knapp, weiß nicht, 2,5, 3 und ist so süß.
Okay.
Und die süßen Nachbarn sind das. Und ja, und ich habe eine Dachterrasse, wo ich viel Zeit verbracht habe im Sommer.
Okay. Seit wann wohnst du da?
Seit einem Jahr.
Okay.
Mhm. Im Herzen Wien.
Das heißt, du hast da die Lockdowns hier verbracht.
Ja, genau. Ich bin dann im letzten Herbst umgezogen. In der alten Wohnung hatte ich, ich meine, ich verehre Musiker, aber nicht, wenn sie unter mir wohnen und neben mir wohnen. Und
okay.
Ich jeden Tag 3 Stunden Schostakowitsch am Piano höre.
Okay, alles klar.
Nicht so große Liebe.
Ja. Was hast du gemacht so im letzten Jahr?
Ich habe meine Achtsamkeitstrainerausbildung gemacht, ich war viel spazieren, ich habe Netflix für mich entdeckt, was fatal ist.
Okay.
Ich habe mich jahrelang geweigert, weil ich mir gedacht habe, nein, dann verliere ich Lebenszeit. Jo, jetzt ist es jetzt so, ich verliere Lebenszeit, aber es taugt mir.
kannst du Serien empfehlen? Ich frage an dieser Stelle ganz gern so nach Serien oder Büchern, die man empfehlen kann. Gibt es Serien, die du sehr magst?
Ja, was ich sehr gemacht habe, ist Fauda.
Das spielt
im Orient. Das geht ja um den israelischen Geheimdienst.
Okay.
Fauda. Was ich noch sehr mag, ist natürlich How to Get Away with Murder.
Ah, ja, das finde ich super. Ja. Das ist gut.
Blacklist natürlich. Jetzt schaue ich mir gerade eine spanische Serie an, die Telefonistinnen.
Ah, das ist so 50er, 60er Jahre. Genau.
Und ich schaue mir immer alles in der Originalsprache an.
Wirklich? Kannst du Spanisch?
Ganz, ganz wenig. Nein, aber ich schaue es mir mit Untertiteln an und ich liebe es, in die Sprache, in die Kultur einzutauchen. Aha. Vielleicht ist das mein Ersatz fürs Reisen, weil ich eigentlich so gerne reise. Aha. Jetzt reise ich halt mit Netflix.
Okay. Hat dir die Bühne gefehlt?
Die Bühne hat mir definitiv gefehlt und es war jetzt auch wirklich unglaublich, wieder auf die Bühne zu gehen, dieses Gefühl. Also ja, ich mache ganz viele andere Sachen, Trainings und Coachings und blablabla, alles wirklich super, aber nothing compares to the stage. Ich meine, das ist schon
the real thing.
The real thing, da auf der Bühne zu sein, das ist einfach, auch wenn es in Schaas Klappersdorf ist vor 30 Leuten, wurscht, das ist Rock'n'Roll.
Total, ja. Googlest du dich selber?
Nein, aber ich habe letztens mal, doch, ich habe meinen Namen eingegeben und geschaut, was für Fotos kommen.
Aha.
Und bin dann auch ein bisschen nostalgisch und melancholisch geworden, weil auf vielen Fotos ich so jung war. Und jetzt bin ich dann in einem Alter, wo man dann schon sagt, vor 30 Jahren habe ich das und das und das gemacht. Jetzt bin ich schon lange auf der Welt.
Okay. Auf deiner Website sind, also ich finde auf deiner Website sind sehr nette Fotos, sind nur ein paar, aber man kann irgendwie sie gut zu deinen Werdegang so ein bisschen vorstellen. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Na, schon auf meiner eigenen, weil ich mit meinem Webmaster kommuniziere und dann schaue, ist das aktualisiert? Was steht noch nicht drauf? Was muss ich neu formulieren? Also ich muss die selber irgendwie in Schach halten und überlegen, jetzt ich habe eine neue seit letztem Jahr, ganz eine tolle.
Ja, das stimmt.
Aber auf welcher Website bin ich viel? Mir fällt jetzt nichts ein. Ich bin nicht auf einer ganz oft. Ich müsste mal meinen Browserverlauf anschauen.
Ja. Aber bist du auf Facebook schon natürlich?
Auf
oder?
Facebook bin ich und ich bin auch jetzt auch ein bisschen braver im Sinne von ein bisschen aktiver. Und
ach so, brav heißt für die aktiv.
Genau.
Ah, okay.
Weil Social Media Berater sagen dir, du musst das und das und das ein bisschen öfter von dir hören lassen und ein bisschen auch an deinem Leben teilen. Ich bin eher von meiner Art her, ich stehe eher auf so Privatleben, ich bin zurückgezogener, ich bin introvertierter, ich bin gar nicht so die Exhibitionistin und ich poste auch viel Berufliches einfach hauptsächlich, wenn ich auf Tournee bin oder wenn ich eine Kolumne geschrieben habe oder jetzt irgendwo wieder drehe.
Okay. Aber ich finde es witzig, dass du sagst, du bist braver, weil viele empfinden das als brav, wenn sie nicht so viel auf Facebook sind. Aber für die ist es umgekehrt, du bist brav, wenn du mal ein bisschen mehr drauf bist und sozusagen mehr Content lieferst.
Braver sozusagen auf der aktiven Seite, dass ich mehr Content liefere. Braver ist natürlich auch wie das Digital Detox, wie man so schön sagt, da, also da verlieren wir auch sehr viel Lebenszeit. Das hat auch mit Achtsamkeit natürlich zu tun, dass man sich ein bisschen da durchcoacht, ob ich jetzt wirklich alle 3,5 Minuten aufs Handy schauen muss und schauen muss, was hat sich auf der Welt Neues getan. Also nein.
Ja. Wie viel Zeit verbringst du generell so vor dem Bildschirm, würdest du sagen? An einem Tag, durchschnittlichen Tag?
Also dadurch, dass ich mein Management selber mache, schon immer wieder ein paar Stunden, weil ich dann selber das ganze Bürokratische erledige.
Was ist eine Sache, die einem niemand beibringt? Oder anders gefragt, was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, die man in der Schule aber nicht durchnimmt?
Das, womit ich mich gerade beschäftige, nämlich Selbstmanagement, Selbstcoaching.
Ja.
Wie gehe ich mit mir selber um? Was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit ich mich beruhige, damit ich glücklicher bin? Was kann ich selber mit mir arbeiten?
Okay. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen möchtest?
Ich kann ein paar Namen nennen. Von Beziehungen. Nein, aber ich glaube, also ich war Fallschirmspringen, aber ich glaube, das war das eine Mal, obwohl ich es grandios fand. Ich fand das Wahnsinn, unglaublich. Also ich war einmal Fallschirmspringen, einmal, mir fällt was ein, Tauchen.
Ja.
Für mich war das eine unfassbare Überwindung, weil ich unter Wasser nicht atmen kann und dann so Platzangst. Also war für mich irrsinnig schwierig, diese Angst zu überwinden. Und da war ich ja Mitte 20 und habe auf Bali tatsächlich den Tauchschein gemacht. Aber seitdem war ich nie wieder tauchen, weil es trotzdem für mich so stressig war. Das ist.
Verstehe, okay.
Also, Tauchen brauche ich nicht mehr. Du kannst schnorcheln, schwimmen, planschen.
Okay. Also,
tauchen. Ich bewundere alle, die so mutig sind und die das machen. Für mich war das ein irrsinniger Stress.
Okay. Gibt es irgendwelche Lieder oder Filme, die du total magst, aber für die du dich ein bisschen schämst?
Ja, es gibt ein paar Sachen von Justin Bieber, die jetzt der ja mein Sohn sein könnte eigentlich, aber die ich total lässig finde, weil ich mir denke, Nadja, du kannst doch nicht Justin Bieber. Peaches ist zum Beispiel gerade ein Song, der von ihm läuft, den finde ich total super.
Okay.
Ja, also ich muss jetzt nicht mehr die Haare raufen und schreien, wenn ich ihn sehe, aber ein paar Songs von ihm finde ich echt lässig.
Okay. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne Justin Bieber nicht so gut, aber ich kenne so einige Leute, von denen ich viel halt, die Justin Bieber auch gut finden.
Wirklich? Ja, das beruhigt mich. Aber lass mich überlegen, gibt's was ganz was Peinliches? Ich fand meinen Musikgeschmack immer so spannend und nicht so, dass ich mich schäme. Also früher habe ich geliebt die Kate Bush, Tori Amos.
Ah ja.
Das war gar nicht mal so mainstreamig.
Ja.
Was gibt's? Lass mich, was gibt's was Peinliches? Mir fällt nichts ein, aber es gibt
sicher das ist doch, was. Ist doch okay. Und Justin Bieber finde ich eine gute Antwort irgendwie.
Der Arme, der macht richtig gute Musik. Ja, ja. Es war ja auch Justin Timberlake, lauter Justins.
Ja.
Der war auch eine Zeit lang so Augenroll-Boyband. Mhm. Das ist ein grandioser Musiker.
Ja, ja. Ja. Mhm. Gibt es irgendein Thema, zu dem du deine Meinung in letzter Zeit geändert hast?
Ja, Ernährung.
Ja. Ernährst du dich anders in letzter
Zeit? Ich ernähre mich anders, ja, genau. Ich habe mich im Lockdown gehen lassen und ich glaube, das war ein bisschen psychisch für mich auch wichtig. Ich habe früher nie Schokolade gegessen. Im Lockdown habe ich Schokolade gegessen. Das war so Soul Food.
Ja.
Und in diesem Jahr habe ich eine komplette Ernährungsumstellung gemacht, habe auch ordentlich abgenommen und habe mein Attachment zu essen verändert. Mhm. Es steht nicht mehr für so viel für mich. Ich stopfe nicht mehr so viele innere Löcher mit Essen, innere Bedürfnisse.
Ja.
Ja. Es hat sich entspannt, den Stellenwert von Essen. Mhm. Und aus mir unerfindlichen Gründen schaffe ich es jetzt, fast zuckerfrei zu sein, ohne dass es ein großer Aufwand für mich ist. Ich habe dir eine Schoki angeboten. Früher habe ich immer gesagt, du hast sie gegessen, ja. Und früher habe ich immer gesagt, ich habe Schoki zu Hause für Gäste und habe dann selber gefressen. Aber jetzt ist es wirklich so, es ist mir letztens aufgefallen, ich habe ja urgute Schokolade zu Hause. Jetzt ist sie wirklich nur mehr für Gäste. Ich weiß nicht, was los ist, aber dieses Craving nach Schoki, es hat sich entspannt.
Okay, das ist doch gut. Und lebst du vegan oder vegetarisch?
Vegetarisch.
Vegetarisch, okay. Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute vielleicht als verrückt beschreiben würden? Gibt es sowas?
Verrückt? Ich glaube nicht, dass verrückt ein Wort ist, das so oft in Zusammenhang. Vielleicht meine Figuren, ja.
Die Figuren okay, aber das sind ist echt, ja professionell verrückt.
Genau, das ist professionell verrückt. Na, ich glaube, ich bin eher recht reflektiert und gar nicht mal so verrückt.
Ja. Ja, also gerade jetzt irgendwie, nämlich wenn man dich von der Bühne kennt, konnte man tatsächlich glauben, dass du bist da ein bisschen ein verrückteres Huhn, als du tatsächlich jetzt, sagen wir so, oder ich kenne dich ja auch so privat irgendwie, könnte man wahrscheinlich glauben, dass du so ein bisschen crazy bist, aber eigentlich gar nicht so.
So im normalen Umgang nicht, aber wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, was crazy an mir ist, ich habe mich immer eingelassen auf Menschen und Situationen. Also wo andere vielleicht sagen, echt mit dem oder echt dorthin fliegst du oder das machst du.
Ach so, echt?
Ich habe mir immer gedacht, da ist ein Abenteuer und das hole ich mir ab.
Schau mal. Okay, Also wie soll man sagen, unvernünftige Reiseziele?
Ich war sicher manchmal auch ein Haucherl unvernünftig, aber nicht im Sinn von risky und Todessehnsucht, sondern ich wollte schon ein paar Sachen einfach wissen.
Ja. Und würdest wieder machen, oder?
Ja. Jetzt kann ich aber nicht mehr so viel, weil ich habe vor ein paar Jahren das Dengue-Fieber gehabt. Das war aber nicht, weil ich unvernünftig war. Mhm. Ich war in Thailand und dort gibt es die Dengue-Mücken, also die Mücken, die das übertragen. Und ich habe mich aber eingesprüht und ich habe meine Kleidung imprägniert. Ich habe alles gemacht, was man machen muss. Mhm, aber ich habe Pech gehabt. Irgendwo war eine kleine Mücke, die mich dann gestochen hat. Und
was passiert dann?
Ah, das möchtest du nicht wissen. Also ich habe einen sehr schweren Verlauf gehabt und es zerlegt den Körper komplett. Also ich konnte nicht mehr gehen, ich war im Rollstuhl, du kannst nichts mehr.
Wirklich?
Es zerlegt dir den gesamten Körper und ich bin fast gestorben daran. Es war eine der fürchterlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich habe mich Gott sei Dank gut erholt. Und jetzt darf ich halt nicht mehr in die Tropen fliegen.
Aha. Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gehört, aber es klingt wirklich sehr heftig.
Es gibt leider weder Impfung noch irgendwas. Du kannst dich nicht schützen davor. Und das ist halt, in den Tropen gibt es diese Mücken. Also das gefährlichste Tier der Welt ist die Mücke.
Ja, ja.
Weil da habe ich alles überlebt, aber dann depperte Mücken.
Verstehe, okay. Hast du schon einmal was an dir geändert?
Ich hoffe, ich ändere unterbrochen,
was er mir. Du hast ja schon ein Update erzählt. Eigentlich ist jedes Update ist so eine kleine Änderung eigentlich.
Natürlich, ja. Ach, ich denke und hoffe, ich ändere ganz, ganz viel an mir. Ich brauche auch immer was Neues. Ich ziehe auch alle paar Jahre um. Ich brauche immer neue Impulse.
Okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Letztens habe ich einen Auftritt gehabt in der Steiermark, glaube ich, irgendwo. Das war so ein kleiner Verein. Und ich glaube, die haben sich ein bisschen gefürchtet vor mir, weil sie gedacht haben, ich bin so eine kapriziöse Kabarettistin, die dann irgendwie Granderwasser dort stehen haben will und nur rechtsdrehendes Mozzarella und so. Ja. Und die waren dann, die haben mir das im Nachhinein gesagt, wir haben schon so Sorge gehabt, wir haben erwartet, dass du so eine arrogante, eingebildete Schnepfe bist.
Okay.
Und ich fand das spannend, dass man das automatisch annimmt. Also ich habe mir gedacht, auf was hinauf haben sie das gedacht? Ja. Aber die haben sich gedacht, ich bin so arrogante Schnepfen, eben kapriziös und schwierig irgendwie.
Ja, verstehe schon.
Und was ich dann gar nicht mal so sehr war.
Ja, also ich würde mal behaupten, fast im Gegenteil, aber das ist so ein Klischee halt da vielfach, oder? Das mit so Schauspielerinnen irgendwie immer nur mitschwingt.
Ich glaube, das ist ein Klischee, was mit
oder Künstlern vielleicht generell.
Mit Frauen, die auch wissen, was sie wollen und Klarheit haben und eine Dominanz haben. Ich glaube, Frauen haben das generell.
Das könnte sein, ja.
Also wenn sie nicht.
Das ist so ein, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das ist so ein starke Frauendings ist. Ja.
Ich glaube das total. Das ist das Stereotyp. Dass Frauen halt immer lieb sind und immer nachgiebig sind und immer für Harmonie sorgen. Und wenn man als Kabarettistin auf der Bühne steht, also kleine Mädchen werden zum Harmonisieren erzogen, aber nicht zum Polarisieren. Und das machen Frauen, die Kabarett machen auf der Bühne nun mal.
Ja, genau. Verstehe. Ja, wir haben das Frauenthema haben wir noch gar nicht besprochen, obwohl das gerade so groß ist im Kabarett, aber nachdem in meinem ersten Teil schon so lang geworden sind, und das bespreche ich momentan mit fast jeder Kabarettistin, weil es wirklich so ein Thema ist. Aber wenn wir das jetzt auch noch aufmachen, wird es extrem lang, oder? Dann, oder möchtest du was dazu sagen?
Ja.
Bitte gern.
Ich denke ein systemisch und ich denke, dass wir nicht so sehr an den Frauen herumschrauben müssen, im Sinne von, die müssen lernen, Doppelpunkt, weil was soll das? Warum müssen Frauen lernen, wie Männer zu sein? What the fuck? Die Spielregeln sind männlich und das heißt, wir dürfen an den Spielregeln schrauben und am System.
Ja.
Und das, was oft passiert, ist, dass wir Frauen lernen müssen, so wie Männer, zu denken, zu handeln und zu leben. Und das macht alle Beteiligten unglücklich.
Ja.
Also es geht um das System, es geht um die Spielregeln, die man neu erfinden kann.
Ja.
So, das ist mein Ding. Weil zum Beispiel auch letztens habe ich wieder gesehen, jemand, der sich bei der MeToo-Debatte sehr engagiert hat, eine Frau, und die auch in die Öffentlichkeit geht, was Übergriffe auf Frauen betrifft. Und die hat dann einen Aufruf gestartet von wegen, so, und ihr Frauen da draußen, seid mutiger und sagt doch mal öfter, wenn euch sowas passiert. Und ich dachte mir, echt, das ist deine Conclusio? Ja. Was ist mit den Männern, dass sie einfach das nicht tun sollen?
Ja, genau.
Gehen wir doch einfach mal an die Wurzel. Mhm. Also Männer, macht es einfach weniger, respektiert es einfach mehr die Grenzen der Frau. Und vor allem, wenn ein Mann das beobachtet, dass es ein anderer Mann macht, dann wäre es doch wahnsinnig toll, wenn er einschreitet, wenn er Position bezieht für die Frau, wenn er zu seinem Kumpel nicht sagt, jo, lässig hast du das gemacht, super, geh dich schnäpfen, sondern dass er sagt, du, hör mal, das war nicht in Ordnung, wie du dich der gegenüber verhalten hast, weil sonst müssen immer die Opfer sich verteidigen.
Genau.
Wir brauchen Fürsprecher, also Männer da draußen, stellt euch auf die Seite der Menschen, denen Unrecht geschieht. Also wenn man das beobachtet, dann seid doch mal wirklich die Helden, die ihr auch sein wollt und die wir uns alle wünschen. Das wäre heldenhaft.
Du bist ja schon lang dabei und da zu einer Zeit aktiv, wo das Ganze noch nicht so ein Thema war. Erlebst du, dass es jetzt irgendwie besser wird?
Das Thema Kabarettistin Oder ja, was meinst du?
Ja, du warst als Kabarettistin aktiv, wo man noch nicht über Quote gesprochen hat, wo MeToo noch kein Thema war, wo es generell einfach nur weniger gegeben hat. Hast du das Gefühl, es ändert sich da was von der Atmosphäre her? Oder hast du früher verstärkt Probleme gehabt damit?
Ich werde seit 25 Jahren in Interviews gefragt, warum gibt es so wenige Kabarettistinnen? Mhm. Also ich kann jetzt das wirklich sagen, seit 25 Jahren gibt es offenbar noch immer genug Anlass, das zu fragen. Und ich habe das Gefühl, das hat sich viel verändert. Es gibt jetzt viel mehr Kabarettistinnen, als ich damals angefangen habe. Es ist noch immer das Verhältnis ein ungleiches, ist ganz klar.
Ja.
Aber das Thema Sichtbarkeit für Frauen ist einfach das größte Thema. Wenn wir nicht sichtbar sind, kriegen wir keine Jobs. Wenn wir keine Jobs kriegen, sind wir nicht sichtbar. Es ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, und man sieht das auch bei Kabarettsendungen, bei Dokumentationen, bei Büchern. Es sind immer überall Männer, aber es gibt die Frauen auch, nur sie sind weniger sichtbar. Ja. Das heißt, es geht darum, um die Sichtbarkeit, unsere Sehgewohnheiten. Es muss ganz selbstverständlich sein, dass in einem Panel zwei Frauen und zwei Männer sitzen. Und es soll nicht selbstverständlich sein, dass vier Männer dort sitzen oder drei Männer und eine Frau.
Ja, und da würde aber wahrscheinlich schon die Quote, so wie es halt momentan praktiziert wird, auf lange Sicht ein bisschen helfen. Oder indem man es einfach sichtbar macht durch eine Quote, wird es wahrscheinlich so mehr oder weniger auf lange Sicht normalisieren.
Das glaube ich auch. Ja. Nein, es gibt Cooleres als eine Quote. Ja, natürlich. Wer will das schon, dass man sagt, wir müssen euch nehmen, damit ihr sie... Quote ist wahnsinnig uncool. Aber ehrlich, wenn es so weitergeht wie bisher, es gibt ja dann diese Prognosen, die sind zwischen 120 und 200 Jahre, wird das noch dauern, die Gleichstellung, wo man denkt, nein, jetzt habe ich nicht mehr, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ja, also macht's bitte weiter. Dann es ist ein bisschen sehr langsam und deswegen, ich bin total für die Quote.
Ja.
Genau deshalb, es muss selbstverständlich werden, dass kleine Mädchen sehen, ah, ich kann auch Astronautin werden.
Ja, genau.
Ah, ich kann auch Technikerin werden.
Ja, genau. Du bist ja Teil der Comedy Bitches. Das ist ein sehr, ich finde das ein sehr ein netter Zusammenschluss von, ihr seid fünf Kabarettistinnen. Wie ist das gekommen?
Wir haben uns da im Lockdown getroffen einmal, beziehungsweise als es ein bisschen lockerer war, und wir haben uns, weil uns eben aufgefallen ist, dass wir Frauen uns untereinander zu wenig vernetzen.
Ja, genau.
Und dann sind wir zusammengesessen und haben beschlossen, ja, dann machen wir doch einmal was. Und dann haben wir auch eben so Videopodcasts gemacht und haben uns ineinander verliebt, ehrlich gesagt.
Das ist doch gut.
Wir mögen das so gern, das Miteinander sein, den Austausch, uns gegenseitig zu stärken.
Ja, das ist super. Es gibt momentan, wenn ich dir das fragen darf, das ist total heikel, aber ich habe mir doch das gefragt, weil ich jetzt ein Interview, ein Podcast mit Caroline Kebekus gehört habe, und die hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt, es kann nur eine geben. Darin geht es um ein sehr heikles Thema, nämlich um Konkurrenz unter Frauen. Das ist aber kein Thema bei euch, oder erlebst du das?
Nein, also bei uns nicht, weil jede auf ihre Art und Weise ihr Ding macht und erfolgreich ist.
Ja.
Und im Gegenteil, wir supporten uns gegenseitig.
Ja.
Und ich glaube, dieses kranke, sage ich mal, kranke Konkurrenzdenken, weil es gibt eine ganz natürliche und gesunde Wettbewerbsfähigkeit. Aber das kranke Denken liegt daran, jetzt als konkretes Beispiel, wenn ein Veranstalter sagt, einmal im Jahr geht's nimmi a Frau.
Ja,
und
natürlich.
Alle klatschen und er will einen Keks dafür haben auch, weil er sagt, Wahnsinn, der nimmt eine Frau, das ist ja ein totales Risiko, offenbar eine Frau zu nehmen, weiß ich nicht. Ja? Dann ist es klar, dass jede die eine sein will.
Natürlich, also du meinst, dass das natürlich auch geschürt wird dann, diese
Konkurrenz. Es ist wieder das System, dass diese unnatürliche Konkurrenz schürt. Wenn wir das so lernen, es kann nur eine geben, ich möchte es sein. Bei den Männern kann es auch mehrere geben, die super erfolgreich sind. Wieso kann es bei den Frauen nicht mehrere geben?
Ja.
Weil sie dann zu wenig Arbeitsplätze haben. Es gibt zu wenig Angebot für uns Kabarettistinnen. Das war eher ein gutes Beispiel, wenn man sagt, ja, eine sitzt in der Sendung, eine Frau nehmen wir, ja, jede will die Frau sein.
Ja. Mhm. Wenn du dich für 30 Sekunden in deiner Vergangenheit anrufen könntest, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen?
Ich würde der Nadja, die mit 21 von einer Schauspielkommission gehört hat, dass sie sehr schlecht ist und dass sie nie auf eine Bühne gehen soll bei einer Prüfung. Schauspielprüfung, die Paritätische Prüfungskommission hat mir damals wirklich gesagt, wir sagen das sehr selten, aber bei Ihnen sagen wir es, gehen Sie bitte nie auf eine Bühne, Sie sind weniger als null, Sie sind weniger als nichts auf einer Bühne. Das habe ich gehört mit Anfang 20.
Wirklich, wahr?
Unfassbar. Und ich
aber das ist nicht nur, finde ich, eine ziemliche Frechheit, das jemandem zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ausgerechnet bei dir passiert ist.
Ich auch nicht. Mhm. Und der Nadja würde ich sagen, fuck it.
Okay, das heißt, es hat dich schon getroffen, natürlich damals.
Ich bin ja geheult. Und aber andererseits denkt man, ja, dann mach dich dann stärker, die Hindernisse überwindest. Das hätte man gern gespart, dass diese Wappler mir das um die Ohren hauen, solche Sätze. Aber ich möchte mir immer wieder sagen, aufstehen, weitergehen. Hör nicht auf das Außen, hör nur auf dich, was du willst, dass du an dich glaubst und was dich kickt. Go for it.
Okay. Das bringt mich zu der nächsten kleinen Rubrik, die heißt der gelebte Leitsatz. Gibt es irgendein Motto, das du hast, das für dich sozusagen über allem steht oder so, wonach gehst du?
Ich gehe nach meiner Freude.
Ja, okay. Mhm.
Meine Freude führt mich, wenn es sich richtig anfühlt und ich, es gibt, ja, wenn wir es energetisch anschauen, das, wo du das Gefühl hast, es erweitert sich was, es erhebt sich was, es wird heller, diesem Gefühl folge. Wenn du das Gefühl hast, es zieht sich alles zusammen, es wird dunkel, es wird eng, da würde ich kurz innehalten und nachschauen.
Okay. Mhm. Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, das du dir bis jetzt aber noch nicht getraut hast?
Früher war es immer Weltreise. Ja, ich träume eigentlich davon, eine eigene Serie zu haben. Ich hätte gerne eine eigene Serie.
Das ist gut.
Eine eigene Show. Also jetzt fühle ich mich dann reif dafür.
Ja, also eine Serie, die so durchgeschrieben ist oder so eine Sketch-Serie?
Es könnte beides sein, Sketch-Show oder Fiction, ich kann mir beides vorstellen. Ich fühle mich jetzt so weit, das tragen zu können und zu wollen. Aha. Was ich mich vielleicht vielleicht noch mehr zu der Seite in mir zu stehen, nach außen hin, die spirituell ist, die man versteckt aus Angst vor Abwertung oder davor, dass sie missverstanden wird. Dass die Leute glauben, die hat einen Vogel oder die ist ja abgehoben oder wo sie frisst jetzt nur mehr Kiasamen oder wo. Na, also, dass man irgendwie, das ist sowieso die größte Angst immer, diese Abwertung. Ja, und das ist aber ganz schlimm, dass man deswegen Dinge nicht tut.
Ja.
Von denen man eigentlich weiß, dass sie einen komplett erfüllen würden. Es gibt dieses asiatische Modell, das Ikigai. Ikigai bedeutet eigentlich das, wofür du in der Früh aufstehst. Und die Schnittmenge von 4 Komponenten, da bist du dann richtig in deiner Mitte, auf deiner Goldader. Und das ist, was du gerne tust, was du wirklich liebst zu tun, was du gut kannst, was die Welt auch braucht. Und wofür du Kohle kriegst. Und wenn du diese 4 Aspekte vereinen kannst, dann hast du den Turboantrieb.
Verstehe. Würdest du sagen, dass du die vereinen kannst für dich?
Streckenweise ja.
Ja. Hätte ich schon gefühlt jetzt nämlich auch so gesehen bei dir.
Ja, schon. Ja, weil ich, lustigerweise, ich habe das Modell erst letztes Jahr kennengelernt, aber lustigerweise habe ich immer auf diese 4 Sachen geschaut. Also, was die Welt braucht, Ja, wer lacht nicht gerne? Und wenn die Leute nachher herkommen und sagen, ich bin traurig hergekommen nach der Vorstellung und jetzt geht's mir viel besser, das ist doch ein Wahnsinn, was das für einen Sinn macht, unser Job, gell? Mhm. Das erlebst du doch sicher auch so.
Ja, ja, natürlich. Das denke ich mir schon auch oft. Also ich denke auch oft, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, das dann entsteht, ist ja nicht viel Barrieren abbaut. Ich habe immer das, also ich beobachte oft, wie die Leute hereinkommen und wie sie dann wieder gehen und wie viel mehr sie oder wie befreiter oder lockerer sie miteinander umgehen und reden. Mhm. Das finde ich wahrscheinlich sehr viel wert eigentlich. Mhm. Hast du hin und wieder das Gefühl, dass irgendwas ein Zeichen war?
Ununterbrochen. Ich habe das Gefühl, das Leben redet ununterbrochen mit mir. Und mir passiert das so oft, dass ich mich zum Beispiel um 13 Uhr frage, wie heißt der? Wie heißt denn der Autor? Mir fällt ein Name nicht ein. Und um 15 Uhr sitze ich in der U-Bahn und jemand sagt den Namen neben mir, weil er gerade das Buch beschreibt. Mhm. Oder ich drehe den Fernseher auf und plötzlich wird das Buch beschrieben. Also es ist unfassbar, diese Synchronizitäten treten total oft auf.
Okay.
Und ich habe das Gefühl, das Leben redet ununterbrochen mit mir.
Das ist interessant. Das habe ich so deutlich noch nie gehört, aber ich glaube dir das, wirklich. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
Ich glaube, die ganze Flüchtlingskrise schockiert mich wahnsinnig. Mhm. Und ich glaube, vorher war mir das nicht bewusst, wie viel Ungerechtigkeit es eigentlich, also ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Oder auch, ich hätte nie gedacht, wie viele Menschen ihr Herz verschlossen haben, wie viele Menschen nicht inklusiv leben und denken. Das ist, glaube ich, immer noch schockierend für mich, wie viel durchgeht heutzutage an Grausamkeit. Das schockiert mich wahnsinnig.
Mhm. Und glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich hoffe, ein besserer Ort, weil ich an Evolution und an Entwicklung des Menschen glaube. Mhm.
Und du für dich selber, wo siehst du die in 5 Jahren?
Ich sehe mich stärker, bewusster und glücklicher.
Mit einer eigenen Serie.
Mit einer eigenen Serie. Und mit netten und lieben und interessanten Menschen, so wie du einer bist. Ich umgebe mich immer weniger mit Leuten, die mir Kraft abziehen. Das ist, wenn ich mein Leben anschaue, manchmal liege ich im Bett am Abend vorm Einschlafen und denke mir, Wahnsinn, es waren schon wieder alle so nett heute. Von der Verkäuferin an der Kasse bis zum, wurscht, ich hab's mit so vielen lieben Leuten zu tun, das lässt mich weiterhin glauben und hoffen, dass der Mensch an sich gut ist, aber dass es halt so viel Staub gibt, der sich auf uns legt und die Sicht verdunkelt.
Ja. Ja, das klingt total nett. Ich sag danke an dieser Stelle und dann stelle ich da die Frage, die ich immer am Ende von diesen Gesprächen stelle, nämlich wenn du zu diesem Zeitpunkt jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Eine Runde geht noch.
Okay, Nadja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke dir für die Einladung, es war meine Freude.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Kopfbauch.
Du kannst da gern beides sagen oder weiter oder wie auch immer. Aber
beides. Passt das. Bauch, Kopf, Bauch. Bauch,
okay. Kopf, Bauch. Alles klar. Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Instagram oder Facebook?
Facebook.
Netflix oder Amazon?
Netflix.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Picasso oder Andy Warhol?
Andy Warhol.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Eis.
Schoko oder Vanille?
Schoko.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Es gibt Gemüsechips, die sind unwiderstehlich.
Okay. E.T. oder Zurück in die Zukunft?
E.T.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Cyndi Lauper.
Wirklich war?
Yes.
So eindeutig. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
New York oder Los Angeles?
New York.
Zelt oder Hotel?
Hotel, ganz eindeutig, um Gottes Willen.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Wenn es am schönsten ist, gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.